SRF 1.
SRF 1 Forum.
Wer ins Spital kommt und eine Operation machen muss, legt sein Leben in die Hände von seinem Arzt. Ja, er geht davon aus, er kann dem ganzen Operationsteam vertrauen. Jeder Eingriff hat ein gewisses Risiko und wenn da Fehler passieren, dann wird es schnell einmal kritisch. Sei es eine falsche Dosis bei den Medikamenten, sei es ein Arzt, der die Hände nicht desinfiziert hat, sei es, weil man Patienten verwechselt. Ja, und wenn dann niemand etwas sagt, dann wird es erst recht schwierig, kleine Unachtsamkeiten mit grossen Auswirkungen. Da kommt die Frage auf, wie sicher sind unsere Spitäler? Antworten und Ansichten gibt es jetzt in der Sendung Forum bei meinem Kollegen Michael Sali.
Ich habe eine Zahl gelesen und die lässt mich irgendwie nicht mehr los. Ich habe es gehört auch gehört, es ist in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht, die Zahl von bis zu 1700 Leuten. Das sind Annahmen, die sterben pro Jahr im Spital wegen einem Fehler bei der Behandlung. Meine Kollegin Joëlle Beder hat vorhin aufgezählt, was das alles für verschiedene Faktoren, Einfluss können sein. Aber das ist doch ein Spital, habe ich nicht gedacht, oder? So naiv wie ich bin. Da wird man doch gesund gemacht. Wie kann es passieren? Unnötig, tragisch, aber es kommt vor. Sagt uns in dieser Stunde, was ihr darüber denkt, wenn wir hier reden über Fehler im Spitalalltag, kritisch, warum sie passieren und was man dagegen machen kann. Ruft uns an, jetzt auf 0848 440 222, 0848 440 222, das ist die Telefonnummer ins Forum. Wir reden darüber. Wir hören euch zu und ich muss jetzt meine Sorge gerade so in die Runde hineingeben. Thomas Hegi, ihr seid in der Runde, ihr seid Chefarzt am Spital Limmatal. Das ist ein mittelgrosses Spital im Kanton Zürich. Wie geht ihr euch damit um, mit der Tatsache, dass in eurem Beruf immer etwas schief gehen kann, Herr Hegi?
Der Beruf ist, glaube ich, schon etwas, wo man eine grosse Verantwortung hat. Die meisten Leute, die zu uns kommen ins Spital, sind krank. Sie müssen sich wegen etwas behandeln. Und wir probieren, die Krankheit zu heilen oder zu verbessern. Und wir greifen recht stark ein in das Gleichgewicht vom Körper. Wir müssen das übernehmen. Mhm. Und haben für das auch die Verantwortung. Wir müssen schauen, dass wir das gut machen, dass wir es sicher machen, dass wir uns weiterentwickeln in diesem Bereich.
Ich weiss, nervös darf man ja nicht sein bei der Behandlung. Oder man darf das nicht ausstrahlen, dass ihr seid ein voller Profi. Aber die Verantwortung, wie tischelt ihr das?
Wir wollen gut organisiert sein, dass es klar ist, wie das abläuft. Wir sollen gut vorbereitet sein. Machen, bevor wir starten, ich bin Anästhesist, machen wir einen Check, dass wir alles haben, schauen nochmal, was es für ein Patient ist, dass wir uns auf den gut einstellen und starten so eigentlich mit guten Voraussetzungen, dass wir das tragen können. Wir wollen es richtig machen, wir wollen es sorgfältig machen.
Ich begrüsse hier in der Runde Erika Ziltener. Sie ist Präsidentin der Schweizerischen Patientenstelle, vom Dachverband und Geschäftsführerin der Patientenstelle in Zürich. Ihr habt ein offenes Ohr für die Sorgen von Patientinnen, von Patienten. Könntet ihr, wo natürlich viel gehört, so Geschichten, auch gerade Geschichten, die nicht gut laufen, wo es nicht gut geht, könntet ihr ihr persönlich in aller Ruhe in ein Spital eintreten und in die Hände von den Ärzten geben?
Also wenn ich das Glück habe und ich kann tatsächlich wählen, es ist nicht ein Notfall, dann wähle ich mir natürlich das Spital gut aus und ich wähle mir die Ärztin und den Arzt gut aus, dass ich in guten Händen bin.
Aber das ist eine privilegierte Situation, wenn ihr das könnt, oder?
Ja, wir haben tatsächlich auch zunehmend Leute, die natürlich anfragen und sich wollen, rückversichern, ob die Ärztin das Spital bei uns bekannt ist, wie es dort aussieht mit der Qualität, was wir wissen. Was einfach ganz wichtig ist, scheint mir, ist, zwischen Ärztin und Patientin muss einfach das Vertrauen da sein. Und damit wir das wirklich erhalten können und immer wieder auch neu rechtfertigen, ist es natürlich so, dass wir sehr daran arbeiten, dass die Qualität Qualitätsmassnahmen, Qualitätssicherung wirklich flächendeckend umgesetzt wird, dass man eben kommen und sagen, auch dann, wenn ich nicht wählen kann, dann kann ich in ein Spital gehen und ich bin gut aufgehoben.
Also ist die Zeitparade der Spitäler wichtig? Wer ist zuoberst auf dem Leiterli?
Fragen Sie mich
ja,
jetzt.
Euch persönlich, ja.
Also ich kann ja da nicht den Spitalnamen
nennen. Nein, das ist aber euch wichtig. Ihr schaut auf das.
Ah, ja, natürlich. Wir schauen darauf. Welchen Eingriff ist im welchen Spital besser? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Altersmedizin brauche, jemand, wo eine Schenkelhals, eine ältere Frau, die geht in einem anderen, sollte sich in einem anderen Spital behandeln lassen, als jetzt vielleicht... Also natürlich können sie auch am gleichen, aber die müssen besonders darauf schauen, dass die Infrastruktur da ist, dass das Fachwissen da ist, dass alles da ist, als ein, ich sage jetzt, junger, gesunder, der sich in einem Eingriff unterziehen muss, wo es weniger wichtig ist oder wo man weniger höchstes Risiko hat, dass zum Beispiel zu einer Komplikation oder was auch immer kommt.
Ich möchte auch den Dritten im Bunde begrüßen von unseren Gästen im Forum. Der René Schwendimann ist da, der leitet die Abteilung Patientensicherheit am Universitätsspital Basel. Also wenn ihr einen guten Job macht, kommt ihr auf die Hitparade von der Frau Ziltener. Das ist schweizweit das Zentrum für Spitzenmedizin, das Universitätsspital. Das ist klar, dort werden besondere Leistungen gebracht. Ihr seid eigentlich verantwortlich, dass keine Fehler passieren. Ich möchte euch fragen, könnt ihr mit dieser Verantwortung gut schlafen, Herr Schwendimann?
Ja, also ich kann gut schlafen. Es ist so, dass ich nicht die Verantwortung habe, dass keine Fehler passieren. Meine Verantwortung liegt im Bereich, dass ich das Spital, die verschiedenen Abteilungen, verschiedene Profis unterstütze in Sicherheitsprogrammen. Also dass die Abläufe beispielsweise, die der Herr Hegi vorher angetönt hat, dass man dort einen gewissen Standard hat, einerseits, und dass man sich auch an diesen Standard hält, andererseits. Weil das ist eigentlich heute die Herausforderung. Wir haben sehr gut ausgebildete Fachleute eigentlich auf allen Stufen, sagen das er. Sagen das Pflegefachpersonen, sagen das Therapeuten. Das Wichtige an dieser ganzen Sache ist eigentlich, wie arbeiten die zusammen? Das ist die grosse Herausforderung, die Koordination von diesen Spezialisten, von diesen Experten. Und da unterstützen wir sie mit Programmen, mit Fördermassnahmen.
Also ihr seid nicht direkt verantwortlich, aber ihr geht schon hängen nachher schauen, dass alles gut ist, weil schliesslich seid ihr der Abteilungsleiter, der an dem gemessen wird.
Absolut. Also wir gehen schauen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten und Methoden, beispielsweise Verfahren anzuschauen. Ich nenne ein Beispiel Critical Incident Reporting. Also das ist Fehlermeldewesen. Also uns ist das ein grosses Anliegen und nicht nur im Unispital Basel, sondern in auch anderen Betrieben, dass wenn etwas passiert und nicht einmal, dass es fatal ist für den Patienten, aber irgendeine Unregelmäßigkeit, dann tut man das melden und setzt sich damit auseinander. Weil die Idee ist, dass man aus so etwas lernt und das versucht, das nächste Mal besser oder anders zu machen.
Jetzt haben wir gerade gehört, der Klaus Käppeli, den nehmen wir gerade ins Forum rein. Guten Abend, Herr Käppeli. Wir haben vorhin gehört, dass es Massnahmen gibt zur Sicherheit, dass man das gut regeln kann. Aber ihr sagt, ein Team ist der Star oder ein Team muss sein, für das am Schluss eine gute Arbeit geleistet wird. Guten Abend, Herr Käppeli.
Guten Abend. Ja, also das ist für mich ganz eine eindrückliche Erfahrung. Ich habe jetzt in meiner psychotherapeutischen Praxis jetzt schon leider mehrmals müssen die Erfahrung machen, dass zum Beispiel Mütter bei einem Kaiserschnittgeburt schwer traumatisiert worden sind aufgrund von einem Kunstfehler. Und was mir auffällt, ist einerseits, dass wenn man auf das Thema dann auf die Ärzte zugeht, dass in den meisten Fällen wird es einfach rausdiskutiert, statt einfach den Patienten das Gefühl zuzulassen und sie zu anerkennen. Und das Zweite, was ich gesehen habe, wo ich einfach da überlege, warum passiert denn das? Weil Kunstfehler passieren immer wieder, das kann man nicht vermeiden. Aber dass so eine Häufung passiert manchmal, glaube ich einfach, dass wenn das Team, das medizinische Team, untereinander in einer guten Verbindung ist, dass so etwas viel weniger passieren kann. Denn die einzelnen Leute, die ja da beteiligt sind, sind ja alles Fachleute, die kommen daraus. Aber wenn die Verbindung menschlich und auch emotional untereinander nicht stimmt, dann kann so etwas passieren, da bin ich überzeugt. Und ich denke, da können wir etwas machen. Und das kostet nichts.
Herr Käppeli, ich möchte die Frage gerade weitergeben an Herr Hegi, am Spital Limmatal, wo der Regi arbeitet, bemüht ihr euch um eine gute Kommunikationskultur, um eine gute Teamstruktur? Wie schafft ihr das? Geht ihr zusammen Freizeit verbringen, schwört ihr nachher einschwören auf eure gemeinsame Arbeit und nicht nur unter den Ärzten, sondern auch im ganzen Personal. Was ist euch dort wichtig?
Herr Keppel spricht da Zusammenarbeit von Geburtshelferinnen, das sind praktisch alles sind Frauen. Anästhesisten, wir haben auch viele Frauen. Die Hebammen sind praktisch alles Frauen. Und wir haben vor wahrscheinlich bald 10 Jahren haben wir angefangen, miteinander zu trainieren. Wenn das Kind auf die Welt kommt, müssen wir für das schauen, zusammen. Und wir haben gemerkt, wenn wir das miteinander mit einer Kinderpuppe üben, dass wir viel besser werden mit dem. Wir kennen einander mit den Namen. Durch das ist Zusammenarbeit viel besser. Wenn man Sachen mal geübt hat miteinander, dann weiss man, wie es abläuft und es geht einem viel ringer.
Ich staune, wenn ich höre, dass ihr Zeit habt, um solche Sachen zu üben. Wo pflanzt ihr das in den Spitalalltag?
Diesen Raum schaffen wir uns. Wir haben, also am Montagmorgen haben wir fast eine Stunde gemeinsame Weiterbildung. Jetzt das, was ich vorher angesprochen habe, das findet mindestens einmal pro Woche findet das statt, wo wir schauen, dass alle Leute von unserem Team dort mitmachen. Die Neonatologen von der Schweiz, die unterstützen das stark und die sind von extern vom Unispital Zürich, von anderen Spitälern sind sie zu uns gekommen, das Zweite, um uns in dem zu schulen und eben auch, was der Käppeli angesprochen hat, auch die Teamsachen werden angeschaut, dass man miteinander redet, dass man hört, was der andere sagt.
Am Universitätsspital ist der Wind vielleicht ein bisschen raucher, dort ist es ein bisschen... Geht ein anderes Tempo allenfalls als in einem Spital wie im Limmatal-Spital. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es auch die Möglichkeiten, um einen wirklich auch so ein bisschen wie zu unterstützen bei so Übungseinheiten?
Ja, es ist nicht einfach ein bisschen unterstützen. Also es ist, wie der Herr Hegi gesagt, das ist nicht nur eine Frage, ob das ein kleines oder ein grösseres Spital ist. Das gehört eigentlich zum Standard, muss man heute sagen, dass man gewisse Sachen in einer Simulation durchspielt, oder? Wo nicht nur das Team, wie es miteinander interagiert, lernt, zusammen zu arbeiten, sondern wo auch die bestimmten Abläufe, wo es darum geht, dass man dort Sicherheit gewinnt, eben in einer künstlichen Situation, wo kein lebender Patient dabei ist, um es dann eben nachher besser können zu machen. Das gehört heute zur Ausbildung, das ist Standard. Also in der Grundausbildung, im Studium beispielsweise, bei den Ärzten haben sie, wenn sie ins Spital kommen, aber auch bei den Assistenten und bei den Fachleuten auf der Intensivstation, beispielsweise im Operationsbereich.
Erika Ziltener von der Schweizerischen Patientenstelle hat das Gefühl, dass das auf einem guten Level ist, das Trainieren für einen Ernstfall in den Häusern.
Also für mich sind es verschiedene Sachen. Also das eine, die Herr Käppeli auch angesprochen hat, ist die sogenannte Kunstfehler, oder? Und ich rede wie von lauten und von leisen Fehlern. Ein lauter Fehler ist, wenn wirklich ein gravierender Fehler passiert, dann hat die Patientin Genugtuung und Schadenersatz zu gut. Das heisst, wir klären ab, was geht es überhaupt, hat sie den Anspruch, fordert den auch ein. Und das andere sind die sogenannten leisen Fehler, wo es einfach wirklich nicht gut läuft, wo man muss herschauen muss. Das kann dann sein, dass wir zum Beispiel gehen und eine Stellungnahme verlangen von dem Spital. Oder aber wir kommen, und das ist sehr oft, wenn es bei Todesfolge ist, oder in der Geburtshilfe, wenn es Komplikationen gibt, das ist immer, sind besonders sensible Bereiche, wo man herschaut. Und dann gehen wir zum Beispiel in ein Spital und haben dort einen runden Tisch. Das ist der Umgang mit einem einzelnen Fehler, oder? Aber das, was Sie jetzt geschildert haben, das ist alles wunderbar. Aber es ist alles zusammen freiwillig. Wir haben Spitäler, Ärztinnen, Ärzte, die machen schon alle Rollläden ab, wenn von uns noch schon ein Schreiben kommt, allein schon der Absender langt. Und andere, die sagen, gehen Sie an die Patientenstelle, da ist etwas nicht gut gelaufen. Oder kommen und sagen, sie wären froh, wenn man mitkommt, um genau anzuschauen, was wir machen können. Kurz, die einen sind sehr offen, sehr interessiert daran, eben das, was Sie jetzt erwähnt haben, aus meiner Sicht zu Recht, oder? Wo das wollen pflegen, die kommen, die sind offen, die machen auch mit in diesem Programm. Und dann gibt es die anderen, die machen zu, die haben es nicht nötig, die werden sich auch nicht engagieren. Und die können sie nicht holen.
Über das wollen wir noch reden, ob wir alle in eine gleiche Richtung kann ausrichten können, vielleicht alle Spitäler, alle Gesundheitsinstitutionen. Ich möchte sagen, im Forum kann man Kommentar schreiben. Wir haben eine Seite aufgeschaltet im Internet, srf1.ch. Dort haben wir ein Diskussionsforum offen, wo man sich beteiligen kann. Und das ist auch schon gemacht worden. Meine Kollegin Barbara Kohler sieht das, liest das und bringt das ein, unsere Runde, was ihr dort schreibt. Und auch im Facebook gibt es das Thema zu reden. Barbara Kohler, was ist der Tenor auf diesen Kanälen? Sei das jetzt online oder Facebook, sind unsere Spitäler sicher? Was kommt dort her? Was habt ihr festgestellt?
Es haben sich viele Leute gemeldet, die negative Erfahrungen im Spital gemacht haben. Zum Teil erzählen sie richtige Horrorgeschichten, aber es gibt auch sehr viele positive Stimmen von Leuten, die sich für die gute Behandlung bedanken, bei uns auf Facebook zum Beispiel. Und es gibt auch Leute, die viel Verständnis zeigen für die Fehler, die passieren. Sehr umfangreichen Kommentar hat Peter Reich aus Walkringen geschrieben. Er verfolgt seit 30 Jahren die Entwicklung der Spitäler und ist als Pfarrer sehr viel in den Spitälern unterwegs. Und er schreibt, dass er alle Menschen bewundere, die in den Spitälern arbeiten und gute Arbeit leisten, dass er aber mit einer gewissen Besorgnis die Entwicklungen heutzutage beobachte, dass heutzutage nicht mehr der Patient im Mittelpunkt stehe, sondern dass es nur noch um einen Profit gehe und dass ihm das auch immer wieder in Gesprächen mit Ärzten und Pflegepersonen bestätigt werde.
Ja, das ist ein harter Vorwurf, den ihr wahrscheinlich immer wieder hört. Ärzte, Spitäler, das ist schon so ein bisschen das Milieu, wo man nachher auch mit solchen Fragen oder quasi Klischee so konfrontiert wird. Was sagt ihr dort, Thomas Hegi, wenn ihr konfrontiert werdet mit dieser, mit dieser Aussage?
Wir wollen
Profitgedanken.
Wir wollen zufriedene Patienten, das ist eigentlich unser Ziel. Die gehen, die sollen zufrieden heimgehen. Und wenn etwas nicht gut war, dann, wenn wir das hören, die haben die Möglichkeit, im Spital etwas zu ausfüllen. Und wir können das zurückgespiegelt über von unserem Qualitätsmanagement. Im Monat gibt es so einen Bericht, wo das draufsteht, wenn jemand nicht zufrieden ist. Und wie Frau Kohler vorher gesagt hat, ein grosser Teil der Patienten sind sehr zufrieden. Aber lehren kann man meistens bei denen, wo eben etwas nicht ganz passt hat, etwas, wo schief gegangen ist. Und das gibt uns Möglichkeiten, das genauer anzuschauen und dann schauen, woran es liegt und das zu flicken, wenn wir das schaffen.
Aber bei den Spitälern haben, wie der Mann, der das geschrieben hat, das Image, dass es quasi Profittempel sind oder dass sie zumindest wirklich einfach eine kleine Fabriken sind, wo wirklich auch etwas umgesetzt wird. Ja, Herr Hegi, und nachher der Herr Schwendimann.
Die Spitäler und das Gesundheitswesen ist etwas Teures. Das ist 11% von unserem Bruttosozialprodukt. Das ist viel Geld. Und wir zahlen es über die Steuern. Wir zahlen es mit unserer Krankenkasse. Und man will eine gute Leistung für das haben. Also es muss preiswert sein. Der DRG, also das Abrechnungssystem für die Spitäler, ist gemacht worden, um eine Transparenz zu schaffen, um zu schauen, sind die Spitäler wirklich kostengünstig. Und wir müssen uns diesen Ansprüchen auch stellen. Wir können nicht irgendetwas machen zu irgendeinem Preis. Wir müssen das, was wir machen, muss von diesen Gebühren, von diesen Abgaben, die gezahlt werden, muss es können kostendeckend sein.
Okay, dann muss es schnell gehen, dann muss es relativ ökonomisch und relativ klar durch eine strukturierte Behandlung. Herr Schwendimann.
Ja, Herr Hegi hat es angetönt. Also wir sind, ein grosser Druck ist auch immer wieder in der Presse. Es wird immer teurer. Die Prämien sind ein Beispiel. Die Spitäler bauen aus, bieten mehr Leistung an, bieten andere Leistungen an. Das hat natürlich eine direkte Wechselwirkung auch mit den Anforderungen und Ansprüchen, die wir haben, ich sage jetzt mal, vom Publikum, vom Bürger, von uns allen, wo wir dann je nachdem in der Rolle sind von einem Patienten zu gewissen Zeiten und andererseits sind wir unterwegs als Profis eben. Wir haben bei uns beispielsweise...
Nein. Hast du die Bahn nicht unterbrochen?
Nein, ich habe mich selber unterbrochen. Ich habe den Faden verloren. Entschuldigung.
Aber eben, vielleicht kann ich den Ball überspielen. Frau Ziltener, warum ist das Gefühl da bei vielen Leuten, der Patient ist nicht mehr im Mittelpunkt, sondern eigentlich so ein Rädchen in einem grossen Betrieb?
Weil es die Tendenz eben auch gibt. Also wir haben beide. Sie haben vorher beide einfach von den Spitälern geredet. Ich würde definitiv zwei Gruppen machen. Natürlich können wir da nicht das Einzelspital anschauen. Aber es gibt Spitäler, die sind dem Patienten verpflichtet, die nehmen das ernst und die halten den ökonomischen Druck viel besser aus als andere. Und dann gibt es andere, die sind einfach darauf aus, Geld zu verdienen, die operieren am Laufbeter. Also dort ist, und sie haben Boni, sie haben Zuweisungspauschalen, da wird Geld untereinander, sage ich, hin und her geschoben. Da hat es zum Teil Verträge zwischen Spitälern, Krankenversicherungen, zwischen Ärzten und so weiter. Also finanzielle Anreize sind sehr, sehr gross.
Und in welchem Umfeld passieren mehr Fehler?
Das kann man so nicht sagen, aber ich behaupte, wenn Sie, also, mal man kann es sagen, natürlich passieren viel mehr Fehler, wenn Sie nur noch das Geld im Fokus haben oder primär das Geld im Fokus haben, als wenn Sie Patientin im Fokus haben. Und das ist einer von meinen Vorwürfen an die Fachleute. Ich meine, alle die Institutionen, die Ärztinnen, die Einzelpersonen, die sind immer in einer Kette von Behandlungen. Also Sie sehen, was hat das Zuweiserspital gemacht, das hat Zuweiserärzte gemacht, wie geht es nachher weiter in der Reha, was ist mit der Spitex, das ist eine ganze Kette, oder? Und das anzuschauen und wirklich qualitativ hochstehend zu organisieren, das ist das Ziel.
Jetzt schauen wir ein bisschen, wo in diesem ganzen Räderwerk eben Fehler passieren können. Reden wir darüber, wo sie passieren und eben warum sie passieren. Und da geht es in einem ersten Teil, wo mir wichtig dünkt, um das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patientin, Patient, Ärztin, Patient. Am Telefon begrüße ich Marco Denot. Wir sagen kein Spitalnamen, wenn es jetzt um eine besondere Geschichte geht. Es geht uns um das Grundsätzliche hier. Es geht nicht darum, dass wir irgendjemanden an Pranger stellen. Aber ich weiss aus einem Vorgespräch mit euch, eure Mutter ist wegen einem Beinbruch im Spital. Dann stellt sich heraus ein Tumor. Andere Spitäler, Ärzte werden involviert, weil man muss handeln. Eine intensive Behandlung fängt an und damit auch die Anfälligkeit auf Fehler in dieser Kette. Guten Abend, Herr Denot.
Guten Abend.
Könnt ihr uns kurz erklären, was ihr nachher gemerkt habt, wo etwas passiert ist, wo ihr nicht mehr reagieren konntet, was euch verunsichert hat?
Ja, meine Mutter ist eben wegen dieser Tumorbehandlung in ein Spital gekommen. Dort, muss man sagen, ist sie erstklassig behandelt worden. Und dann ist sie in die Reha gekommen. Und dort hat sie wegen dem Beinbruch, der am Anfang da war, hat sie eine Wundheilungsstörung gehabt. Und wegen dem hat sie wieder müssen aus der Reha in das Spital, wo sie vorher war. Aber dort in eine andere Abteilung. Und dort hat dann so ein bisschen Malheur angefangen. Und sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hat bei mir, dass sie Übermedikation gekriegt hat. Also etwa das Dreifache Chemotherapie und halt das, was sie eigentlich sollen kriegen.
Und wo ist für euch denn der Fehler passiert?
Ja, der Fehler ist eigentlich bei mir passiert in dieser inneren Medizin, also in dieser Abteilung. Dort habe ich das Gefühl, sind die behandelnden Ärzte schlicht und einfach überfordert gewesen, um die Gesamtheit von dem Patienten zu sehen, von dieser Patientin zu sehen. Und man hat nämlich lange geredet, es hat Kommunikationsschwierigkeiten gegeben. Die Ärztin hat damals nicht Verantwortung übernommen, um zu sagen, was muss meine Mutter für Medikamente nehmen, das nochmal zu überlegen und so. Und einfach nicht hinterfragen.
Merci vielmals, Herr Denot. Ich möchte das so ein bisschen in die Runde geben, das Problem. Es ist eine Kette von verschiedenen Behandlungsabfolgen, wo man nachher plötzlich irgendwann die Übersicht verliert und auch letztlich das Vertrauen in behandelnde Ärzte. Kennt ihr das Problem, Frau Ziltener?
Das kennen wir sehr oft, weil wir sind viel genau mit oder mit vergleichbaren Situationen natürlich konfrontiert. Zum einen ist, weil eine Medikation einfach zu wenig genau verordnet vielleicht, zu wenig genau nochmal überprüft, bei Austritt wirklich nochmal geschaut, ist alles in der Ordnung, stimmt es auch, ist auch der Überweisungsbericht. Und das andere, was wir natürlich auch sehr oft erleben, ist, dass Angehörige kommen, sehr engagiert sind, sich auch recht gut auskennen, weil sie natürlich die Person ja begleiten und die ihnen sehr nahe sind. Und sie sagen etwas und man nimmt sie nicht ernst. Man sagt, nein, das haben sie so wahrgenommen. Aber das ist alles in bester Ordnung, sie können beruhigt sein. Also das erleben wir oftmals wirklich, ich sage es nochmal, dass Angehörige einfach zu lange nicht ernst genommen werden. Und irgendwann, wenn es gut kommt, sagt dann die Ärztin, sie haben recht. Aber sehr oft passiert es dann sogar, dass sie auch nachher noch sagen. Oder den Fehler negieren und sagen, quasi, ja, das sind halt ein bisschen schwierige Angehörige oder ein bisschen komplizierte Angehörige.
Sie sind ein bisschen angesprochen, Herr Hegi. Sie sind Chefarzt Anästhesie, Intensivmedizin am Spital Limmatal. Der hat so das Image.
Ich glaube,
hört ihr nicht her?
Zuhören ist ganz wichtig. Und es ist auch etwas, das hat auch mit Kommunikation zu tun. Man muss es auch lernen, als in der Arztausbildung. Man muss darauf hingewiesen werden, von den Vorgesetzten, dass man das kann, dass man Sachen, die der Patient sagt, wo Angehörige einem darauf hinweisen, dass man es wahrnimmt und in die Behandlung nachher einfliessen lässt. Das sind wichtige Hinweise. Wenn man die einfach gehen lässt, dann nimmt man Sachen, die positiv könnten, zur Behandlung beitragen nicht wahr und vergibt sich durch das eine Chance.
Und die Zeit, die man aufwenden für die Angehörigen von der Patienten oder Patienten, die könnt ihr euch eingeben, Herr Schwendimann, ist die noch da im heutigen Spitalalltag? Wir haben jetzt vorhin davon geredet, dass es zügig gehen muss.
Also es ist schon ein grosser Leistungsdruck da gewissermaßen, also weil sich die Aufenthaltsdauer beispielsweise im Mittel natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen verkürzen. Oder? Wenn man vor 15 Jahren noch für einen bestimmten Eingriff oder eine bestimmte Behandlung 14 Tage im Spital war, ist das heute halbiert, beispielsweise. Und Leistungen werden gleich noch erbracht. Koordinationsaufwand, also dass sich die verschiedenen Leute absprechen einerseits und dass man mit dem Patienten, der ja mehrere Spezialisten teilweise sieht, eben auch auf ihn einlässt, sich kann verlassen darauf, was der Vorgänger erfasst und dokumentiert hat und weitergibt. Also nicht umsonst tut sich das Personal täglich auch absprechen. Es gibt auch tägliche Visiten, das gehört heute einfach zum Standard, aber das sind natürlich alles Mittel, um irgendwo den Faden auch nicht zu verlieren, gewissermaßen, um mit dem Patienten im Kontakt zu bleiben.
Ja, Frau Zilterner, nachher der Regime, dann fragen wir auch noch bei Herrn Denat nachher, was ihm denn gefällt hat. Aber zuerst noch Frau Zilterner.
Ich möchte auch noch mal auf den Herrn Denat zurückkommen. Wenn ich denke, wir haben es jetzt verschiedentlich angesprochen, wie teuer das ist und eben wie viele Kosten das da verteilt werden in dem Gesundheitswesen. Das teile ich alles. Aber ich behaupte auch, dass wir mit Qualität und Qualitätssicherung sehr viel Geld könnten sparen und dann auch könnten umverteilen. Beispiel der Herr Denat, oder? Da hat es nachher so eine Konfliktkette daraus herausgegeben und so viel zum Beispiel Wiedereintritt und dann doch nochmal eine Überprüfung und dann doch nochmal eine Behandlung und dann nochmal ein Gespräch, wahrscheinlich zwischen den behandelnden Ärzten und dem Chefarzt und so weiter. Mhm. Wenn ich denke, wenn jemand von Anfang an gerade einbezogen wird, dass man das sorgfältig schnell überprüft, nachher kommt und sagt, schauen Sie, das muss man so anschauen oder weiss was, dann können Sie auch viel Zeit sparen. Also mit einer guten Kommunikation, strukturiert, können Sie Geld sparen.
Wo nehmt ihr euch das aus in eurem Arbeitsalltag, Herr Hegi? Denken wir, Ärzte arbeiten 20 Stunden am Tag, gehört man doch gerne.
Wir wären froh, dass die Informationen, dass die vorhanden sind, dass eben das Bericht mitkommt, dass schriftliche Sachen, die stimmen, mitkommen. Und die Schweizerische Ärzteschaft ist ein bisschen teilt bezüglich elektronisches Patientendossier. Aber ich glaube, das würde viel erleichtern, dass wichtige Sachen dort drin stehen, dass man nicht muss diesen Informationen nachrennen muss. Was der Herr Denot angesprochen hat, von einer Institution zur anderen, es ist nicht so einfach. Es sind viele Informationen. Denn heutzutage es gibt sehr viele Medikamente, es gibt Generika, die den gleichen Stoff mit einem anderen Namen haben. Dass man das alles auf die Reihe bringt, das ist nicht ganz ohne. Ich verstehe seine, dass er nicht zufrieden ist, wie das gelaufen ist mit seiner Mutter. Ich glaube, das sind Aufgaben, die man noch haben sollte.
Die Aufgaben, die man noch erfüllen sollte, die tut auch eine Hörerin ansprechen, die unseren Kommentar geschickt hat, Barbara Kohler.
Ja, ich will nur noch schnell auf das Thema Kommunikation zu reden kommen. Andrea Sauter-Bürki hat sich auf Facebook gemeldet und sie schreibt, sie findet es einfach eine Schweinerei, dass Ärzte nicht zu den Fehlern können stehen. Wie kann ich das noch in die Runde geben?
Ja, auch das ist markig, aber irgendwo trifft es neu her. Trifft es euch, die Frau Ziltner, reagiert?
Ja, weil das ist natürlich etwas, wo Patientinnen und betroffene Leute, die zu uns an Patientenstelle kommen, die sagen, auf der einen Seite, wenn sie wissen, ist jetzt das ein Fehler, der passiert, ist es eine Komplikation. Vor allem, wenn sie es auch darum wissen, dass nicht jemand anders drum das auch noch passiert. Jetzt je nach Fehler, dann sagen sie, wenn er sich entschuldigt hätte, der Arzt, und gesagt hat, schauen Sie, es tut mir sehr leid, aber das ist wirklich nicht gut gekommen, würden ganz viele Leute das akzeptieren und könnten es auch verarbeiten. Viele Leute leiden genau an dem, dass sie Opfer sind von einem Fehler oder von einer Komplikation, wo sie denken, das sei ein Fehler. Und nachher wird man ihnen noch einreden, das sei gar nicht irgendwie ein Fehler vom Fachpersonal oder von der Ärztin. Das kommt nicht gut.
Woher kommt das, Herr Schwendimann?
Also es ist ja so, dass wir beispielsweise im Universitätsspital, wenn etwas schief läuft, vermeintlich oder tatsächlich, also wenn ein Patient da betroffen ist, reagiert man relativ schnell. Also das ist auch etwas, was als Chefsache angeschaut wird. Also zum Beispiel, dass der Chefarzt oder der Kaderarzt sich eigentlich unmittelbar mit dem Fall gewissermaßen auseinandersetzt. Das braucht aber auch die nötigen Informationen. Er muss sich ein Bild machen können, um nachher mit dem Patienten zu reden. Also er muss sein Bedauern ausdrücken, was passiert, ohne auch gerade davon zu reden, es ist ein Fehler, weil vielleicht war es kein Fehler, wie Sie es gesagt haben. Aber wenn es etwas ist, das schiefgelaufen ist und man dafür die Verantwortung trägt, dann steht man in der Regel dazu. Weil was auch noch als ein Druck da ist, und das darf man nicht unterschätzen, das ist die ganze rechtliche Situation, wo vielen Leuten im Nacken hockt ein Stück weit. Also das Spital hat heute auch eine Rechtsabteilung. Also man schaut dort aber auch, wie ist das mit der Haftung? Wer ist zuständig mit der Versicherung? Wenn dann die sagen, ja, wenn das euer Fehler war, dann zahlen wir nichts. Also es ist eine ganz verquickte Situation.
Und darum kommt es nicht zu einer ganz einfachen Entschuldigung?
Das passiert sehr oft. In vielen Fällen, wo es nicht eine fatale Folge hat, beispielsweise, wo man einfach sagt, Sie, Frau Meier, da ist uns etwas passiert. Wir haben Ihnen zum Beispiel zu viel von dem Medikament gegeben. Wir haben es aber gemerkt, wir kontrollieren es, es passiert nichts. Das passiert, das ist Alltag.
Gut, darf ich da etwas dazu sagen?
Noch kurz und dann gehen wir zum nächsten Hörer.
Einfach nur zu dem Schadenersatz gibt es dann, wenn ein Fehler passiert und der Gesundheitsschaden schwer und bleibend ist, der aus dem Fehler heraus resultiert. Kommt dazu, dass die Beweislast für den Fehler wie für den Gesundheitsschaden liegt auf Seite der Patientin. Also da denke ich mich, ich teile das, was Sie jetzt ausgeführt haben, das ist so, aber gleichzeitig meine ich, dass es auch viele Fachleute gibt, die das Damoklesschwert von den Juristen und weiss ich was, viel zu weit aufhängt.
Also das ist ein rechter
Das Kampf ist eine Hürde.
Und eine hohe Hürde.
Relativ, und gerade Medikation. Ich meine, wenn jemand zu lange Chemotherapie überkommt, das gibt keinen Schadenersatz. Da muss man nicht Angst haben, sich zu entschuldigen. Oder?
Wir reden über Fehler, die passieren im Spitalalltag, über Fehlbehandlungen mit zum Teil drastischen Folgen. Hier im Forum auf SRF1, wo ihr euch eingeben als Hörerin, als Hörer, wenn ihr etwas dazu beitragen wollt. Ist euch das auch schon passiert? Wie sicher fühlt ihr euch in einem Spital in der Schweiz? 0848 440 222 ist meine Telefonnummer. 0848 440 222. Und am Telefon begrüsse ich André Blauner aus Bern. Guten Abend, Herr Blauner.
Guten Abend. Ich habe eigentlich Folgendes zu feststellen zu dieser ganzen Problematik, das ist die Routine. Und die Routine, das ist ja allgemein bekannt, das ist einfach etwas Tödliches. Man lässt es laufen, man tut es nicht mehr beobachten. Ich habe das auch mal beobachten vor Eintritt in einen Operationssaal. Man hatte einen sogenannten Schmutzraum gehabt, man hatte einen sogenannten Reinraum gehabt. Und man hat einfach aus irgendeinem Grund plötzlich Schmutzwäsche durch den Reinraum geführt. Also das sind einfach Fehler im Hintergrund, die einfach auch nicht vorkommen sollten und auch Auswirkungen haben im Operationssaal. Und weiter habe ich auch manchmal beobachten müssen, dass Jungärzte nicht wissen, was das heisst, klinisch rein sein. Also das heisst, sich waschen, neue Kleidung anlegen und so weiter für einen Eintritt in den Operationssaal.
Also das Thema Hygiene ist jetzt auch ein Stichwort, das im Spital matchentscheidend ist. Auch wenn man irgendwie mit Bakterien in Kontakt kommt, vielleicht noch schnell eine Ergänzung. Auch online ist das ein Thema, Barbara Kohler.
Brigitte Emmer zum Beispiel aus Untersee hat sich gemeldet. Sie schreibt, selber hat sie zwar gute Erfahrungen gemacht, aber sie fragt sich einfach, wie das es sein kann, dass Tierställe nur mit Schutzbekleidungen besucht können werden und Spitäler ohne Schutzmassnahmen zugänglich sind.
Also eben, die Situation, ein Spital, ein offenes Haus, es kommen Leute mit einem Schnupfen rein und das kann zum Teil fatale Folgen haben, natürlich. Ihr seid für solche Konzepte verantwortlich, Herr Schwendima. Warum macht ihr dort nicht mehr zu?
Also man kann sagen, dass man nicht im ganzen Spital mit der Schutzkleidung rumlaufen muss. Aber wir haben die besonders schützenswerten Bereiche, wo man zum Beispiel Patienten hat, wo die Körperabwehr eingeschränkt ist. Dort sind strenge Umkehrisoliermaßnahmen nötig. Oder wir haben das, wenn jemand beispielsweise in OP kommt. Auch dort gelten strikte Hygienemaßnahmen, aseptisches Arbeiten, also dass man Infektionen möglichst verhindern. Einschließlich, dass man auch tut, prophylaktisch zum Beispiel vor einer Operation, vor bestimmten Operationen Antibiotika geben, also um eben so Infekte zu verhindern. Aber Sie haben recht, es ist so, im Alltag ist natürlich die Handhygiene so und so und dort haben wir noch einiges zu verbessern. Also dort ist das nicht so durchdrungen, dass man nach Standard wirklich bei jedem, nach jedem Patienten Kontakt, vor jedem Patienten Kontakt tut, Hand desinfizieren, auch wenn man ins Zimmer reingeht, auf Visiten ist zum Beispiel oder Pflegefachleute vom einen Patienten zum anderen gehen.
Könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen in den Spitalalltag, Herr Hegi, die Situation, wo man das vielleicht manchmal vergisst oder wo das vielleicht nicht Priorität hat oder so? Wie muss man sich das vorstellen?
Bevor man zum Patienten geht, tut man die Hände desinfizieren mit dem alkoholischen Desinfizienz und wie gut dass das gemacht wird, ist sehr unterschiedlich von Spital, von Abteilung zu Abteilung. Dort gibt es Spitalhygieniker, die dort dahinter sind, die das messen, die das zurückspielen auf die Abteilung, sagen, das ist gut, das, dort müsst ihr es anders machen. Und das ist, ich glaube auch, dass das in der Schweiz nicht so gut ist, wie man es machen kann. Ich glaube, wir müssen dort noch besser werden. Es ist extrem wichtig, dass wir das korrekt machen.
Und warum denn nicht? Nur, dass wir es ein bisschen erklären können. Ich denke, es ist doch so wie eine Grundvoraussetzung. Euch auch gerade, aber vielleicht noch schnell, Herr Hegi. Warum, auch gerade aus eurer Erfahrung, warum sagt ihr das, dass es eigentlich noch Potenzial hat? Es ist doch so etwas Einfaches.
Im Fernsehen DRS war ein Film, wie viele Mal dass man sich die Hände desinfizieren musste. Und die haben das gespielt gehabt. Das ist in einer Stunde, sind's, wenn man es ganz korrekt macht, sind sie, ich glaube, 30 Mal haben desinfiziert gewesen, also sehr viel Mal. Und wir sind dort noch nicht dort, wo wir anwenden. Das glaube ich in den Schweizer Spitälern, dass das so ist. Dort müssen wir noch etwas machen. Und das ist einfach eine Konsequenz, die wir den Leuten lehren müssen. Eine Konsequenz, die wir kontrollieren müssen. Und dass es nachher wirklich zu einer Kultur kommt, dass man das richtig
macht. Ja, aber habt ihr, Herr Schwendimann, der in Basel für Patientensicherheit zuständig ist, eine Erklärung, warum wir denn noch nicht dort sind?
Vielleicht müssen wir nicht nur sagen, warum sind wir noch nicht so weit. Wir müssen auch schauen, wie der Mechanismus ist. Also was führt dazu, dass die Angestellten im Team, wer auch immer, die einzelnen Profis, die Hände desinfizieren. Was man schon herausgefunden hat, ist die Vorbildfunktion. Also beispielsweise gerade bei den Visiten, wenn mehrere Leute in ein Zimmer, in ein Patientenzimmer kommen, wenn der Chef oder der die Visite führt, sich die Hände desinfiziert, dann ist das ein Standard, der vom Verhalten her übernommen wird. Und da gibt es gute Untersuchungen, die das unterstützen. Also bei uns sind natürlich immer auch Führungsleute, Vorbildfunktionsleute, in der Pflicht, das so zu machen. Weil wenn irgendein Assistenzarzt oder ein Lernende in der Pflege sagt, ja, die machen es ja auch nicht, wieso soll ich es dann machen? Ich weiss zwar, dass man es sollte. Also das hat einen starken Effekt.
Erzählt Ihnen.
Also die Erfahrung zeigt, dass all das, was wir jetzt gehört haben, das sind Massnahmen, die kennen wir schon ewig lang. Das wissen wir, wie man könnte Qualität, Hygiene sichern, welche Massnahmen das es braucht und auch, wie man Infektionen könnte mit Antibiotika zum Beispiel vorbeugen. Aber es ist alles miteinander freiwillig. Und wenn eine Patientin eine Infektion erleidet, kann sie es fast, also praktisch unmöglich, als Haftpflichtfall, sage ich jetzt mal, durchbringen. Also sie müsste schon eine Rechtsschutzversicherung haben, dass sie das ganze Verfahren könnte durchziehen mit Gutachten und so weiter. Also mit anderen Worten, solange es freiwillig ist und die Patientin muss beweisen, dass sie aufgrund eines Hygienefehlers zu einer Infektion kommt, wird sich nicht viel ändern. Die Spitäler oder die Ärztinnen, die sich heute schon in der Hygiene engagieren, mit Hygieneverantwortlichen in den Spitälern und so weiter, die werden das weitermachen. Und die anderen, die sagen, eigentlich finden wir das alles zusammen übertrieben, die werden es auch dann morgen nicht machen, wenn es nicht verbindlich wird.
Eine kurze Replik vom Herrn Schwendimann, ja, vom Universitätsspital Basel.
Ich kann nichts anderes sagen, als dass das natürlich genau so ist. Wir tun in der Sicherheits- oder im Sicherheitsverhalten, sagen wir eigentlich, das ist eine Entscheidung, das Verhalten. Ja. Und wenn ein Fehler passiert, kann das sein, das ist die einfachste Form, aus Unachtsamkeit. Dort tut man anders darauf reagieren, als wenn jemand bewusst ein Risiko eingeht, ja, und sich sagt, ja, ich kürze jetzt ab. Bis hin dann zu denen, die vielleicht Einzelexemplare, die sagen, die Regeln gelten für mich nicht. Und so sind auch die Reaktionen darauf. Im letzten Fall ist Sanktion angesagt, harte Sanktion. Genau. Im mittleren Fall muss man nochmal darauf hinweisen, was es für Gefahren ist, wenn man sich risikoreich verhält. Und im Fall, wo man einfach etwas vergisst oder unterlässt aus irgendeiner Ablenkung, dort muss man die Leute unterstützen.
Ich gehe sogar noch weiter, nur ein Satz noch. Ich behaupte, die sich jetzt engagieren für die Hygiene, und es ist ja viel gemacht worden auch in den letzten Jahren, die wären noch so gerne dabei, wenn man jetzt kommt und sagt, jetzt wird es verbindlich, mit Kontrolle, mit Sanktionen, wenn nötig.
Das ist das Forum, wo es um Fehler im Spitalalltag geht, mit zum Teil drastischen Folgen. Die Fehlerquelle, wo ich gerne noch darüber reden möchte, ist eine, die die Spitalinterne Organisation anbelangt. Und da hört man häufig, die Vorgesetzten und Mitarbeiter untereinander, Pflegende, Ärzte, Belegschaft, die reden nicht gut miteinander. Oder man korrigiert einander Fehler nicht, wenn man sie sieht. Wenn ein Arzt einen Entscheid fällt, der vielleicht falsch ist, kann es sein, dass nicht widersprochen wird. Mit was für einem Phänomen haben wir es da zu tun? Die sind selber betroffen als Arzt, Chefarzt, Anästhesie am Spital Limmatal, Thomas Hegi. Warum kommt das? Das ist etwas, was auch in dieser Woche jetzt, wo von der Stiftung für Patientensicherheit Schweiz initiiert worden ist, wo man gesagt hat, speak up, redet über solche Sachen im Betrieb, aber auch zwischen Patient und Arzt. Getraut euch, etwas zu sagen, auch wenn ihr vielleicht ihre nicht machtvolle Position seit dem Unternehmen. Es ist offensichtlich ein grosses Problem. Was ist da los?
Die Woche ist die Patientensicherheitswoche. Das ist ein bisschen das Thema, wieso dass wir jetzt da heute Abend zusammengekommen sind, um das zu besprechen. Letzte Woche haben wir ein Interview gemacht mit unserer lokalen Zeitung, mit dem Limmataler. Wir haben zwei Pflegende, ich und der Chefarzt Chirurgie. Wir sind zusammengesessen, miteinander diskutiert, wie sieht das aus,
und
wie, können wir das verbessern. Ich glaube, über die Zeit, seit ich Medizin mache, ist schon viel gegangen. Ich habe als junger Assistent habe ich das erlebt, dass es nicht gewünscht ist bei einer Operation, die ich noch nicht so kennt habe. Aber ich habe meinen Oberarzt gefragt, hast du jetzt den Stofftupfer schon rausgenommen gehabt? Und er hat mir einfach hat mich abgewiesen, weil er hat ihn dann dort angetan, wo ich nicht gedacht habe, dass er ihn angetan hat. Das heisst, er war nicht interessiert, dass ich mitdenke und auf Gefahren hinweise. Aber ich glaube, mittlerweile ist da viel passiert. Die Pflegenden, die wir mit ihr geredet haben, mit dem, die haben gesagt, in der Pflege selber, man ist offen zueinander, man weist einander auf Fehler hin, dass dort eigentlich schon ein recht gutes Niveau man sagt, technischer Ausdruck, Speak-up macht, dass dort schon relativ viel läuft.
Ja, dann fragen wir doch mal Frau Ziltner, die bei der Patientenstelle viel Rückmeldung auch bekommt. Wie viel ist denn da schon gegangen? Wie gut läuft denn das in Sachen Hierarchie im Spital?
Ja, ich glaube, wir sind wieder am gleichen Ort wie vorher bei der Hygiene. Es gibt vorbildliche. Sicher weiss man, seit man die kritischen Ereignismeldesysteme in den Spitälern installiert, wobei auch dort hat man gesagt, die sind nur so gut, wie man sie nachher tatsächlich betreibt. Also, da ist sicher langsam, aber sicher eine Fehlerverarbeitungskultur, die im Wandel ist. Aber auch da haben sie noch die Patriarchen, die immer noch sagen, was Sache ist, wo sich niemand getraut. Und die anderen, die bereits schon eine Kultur haben, wo man kann zu einem Fehler stehen kann, ohne dass man Angst haben muss. Aber halt auch da gilt wieder das Gleiche. Die es machen, die machen es freiwillig, die machen es engagiert und die anderen können sich nach wie vor zurücklehnen. Und das ist meine Hauptkritik, auch an die Fachleute. Auch die Stiftung für Patientensicherheit, die gibt regelmässig Fehlerquellen raus. Eine gute Sache, eine gute Arbeit. Aber was nachher damit passiert, ist offen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass relativ, wenn ich jetzt nicht falsch zitiere, dass relativ wenig die Fehlerquellen nachher tatsächlich spitalintern wirklich aktiv angehen. Oder nicht nur im Spital, natürlich auch in der Langzeitpflege.
Also ich kann euch etwas sagen.
Freiwillig.
Von der Stiftung für Patientensicherheit heisst, dass 80% der Befragten in ihrer Umfrage, die sie gemacht haben, in den letzten 4 Wochen mindestens einmal konkrete Bedenken gehabt wegen der Patientensicherheit. Also in eine Situation geraten sie im Spital, wo sie hätten müssen intervenieren. Und das ist doch bemerkenswert.
Ja, das ist aber
weniger verständlich.
Und ein Drittel von denen hat bei Sicherheitsbedenken geschwiegen.
Dass es nicht verbindlich wird, das ist doch...
Ja, das eine ist ja, und das ist eigentlich auch eine gute Sache, man sieht es und man nimmt es wahr. Das ist das eine. Und man darf nicht vergessen, in der gleichen Untersuchung ist auch gezeigt worden, dass immerhin die Hälfte der Leute die Sicherheitsbedenken zum Ausdruck gebracht hat.
Und ein Drittel hat geschwiegen.
Und ein Drittel hat geschwiegen.
Ja, genau. Woher? Und jetzt möchte ich gerne noch schnell einfach auf die Hierarchie, auf die Klimageschichte eingehen. Herr Hegi, woher kommt das, dass man irgendwie nicht bereit ist, zum offen miteinander zu reden? Und dann dir, Herr Schwendimann.
Der Professor Zink, der mit mir zusammen das Interview gemacht hat, letzte Woche, wir haben heute Morgen im Ops, haben wir noch mal über das geredet gehabt.
Ja, vor der Operation.
Heute Morgen.
Ja.
Und haben gesagt, unsere Aufgabe als Vorgesetzte ist, den Mitarbeitern zu zeigen, dass wir das wollen, dass das normal ist. Wir haben, diese Woche haben wir die Veranstaltung gemacht. Wir haben Aline Richard, Mitarbeiterin von der Patientensicherheit bei uns im Spital, gehabt. Sie hat einen Vortrag gehabt. Es sind recht viele Leute gekommen. Ich glaube, das ist unser Weg. Und ich bin nicht sicher, ob es besser wird, wenn Frau Ziltner am Bersi sagt, er müsse jetzt das einfach als verpflichtend für alle Spitäler erklären, dass man Speak-Up machen muss. Ich glaube, es ist ein Kulturwandel, den wir miteinander machen.
Ich möchte jetzt aber noch schnell wissen, warum ist es noch eine Schieflage in Bezug auf die Kultur? Die beobachtet das ja im Unternehmen und probiert, ja, die Kultur herzubringen.
Nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern das ist auch aus internationalen Untersuchungen eigentlich klar, dass die hierarchischen Gefälle eigentlich eine starke Rolle spielen da. Also das Unerfahrene versus Erfahrene, Status Höhere versus Status Tiefere, dass das eine Rolle spielt. Und dann ist das, was der Herr Regi gesagt hat, so wichtig. Dort haben wiederum, es geht wiederum Vorbildfunktion und um einladen zu sagen, los, ich bin zwar der Chefarzt, der Oberarzt, ich bin zwar die Abteilungsleiterin, aber auch mir können Fehler passieren. Wenn du etwas siehst, sprich es an. Da muss man die Leute auch darauf hinweisen, da muss man die Leute auch ermutigen. Und so kann man darüber reden.
Mhm. Aber klingt es dir auch, Frau Ziltner?
Nein, eben nicht. Also wir sind im 21. Jahrhundert, wir gehen auf den Mond, wir bringen ein kleines Wunder in der Medizin. Also ich meine, Herr Hegi, wenn ich so viel Einfluss hätte auf den Herr Bersi, dann würde ich das Risiko noch eingehen und ihm das befehlen, dass er das macht. Und ich bin überzeugt, dass er besser will. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, mit der Freiwilligkeit bringen wir die, die es nicht machen, die nicht einsichtig sind, die machen es nicht. Und die andere, Max Stäubli, der hat schon vor 35 Jahren, oder weiss ich wie viele Jahre, hat das virtuelle Spital Schweiz auf die Beine gestellt. Also schon damals als Chefarzt Vorbild, wie geht man um mit Fehlern, was braucht es für eine Kultur für Patientinnensicherheit?
Im Forum auf SRF 1, wo wir um Sicherheit im Spital reden, gehen wir noch zu einer Hörerin zum Schluss der Sendung. Es ist Pia Müller aus Diepoldzau. Guten Abend, Frau Müller. Wir kommen wieder auf eine andere Ebene, glaube ich. Es geht wie auch darum, herauszufinden, hat unsere Spitallandschaft auch eine Auswirkung auf die Qualität der Behandlung oder allenfalls auch auf Fehler, die passieren. Guten Abend, Frau Müller.
Guten Abend, Herr Sali, guten Abend miteinander.
Was meinen Sie in dieser Frage?
Also ich bin jetzt ein Jahr 70 geworden, habe Gott sei Dank nur 3 Eingriffe in meinem Leben. Der letzte im November. Und das war ein Herzkatheteruntersuch. Ich habe auch das Glück gehabt, bis jetzt, dass ich auch privat im Spital sein konnte. Und ich kann jetzt wirklich einfach nur loben. Es ist persönlich gewesen, es ist sehr informativ gewesen von der Ärzte her. Mir hat mich pünktlich abgeholt für alle Untersuchungen. Ich habe einfach eine grosse Sicherheit gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiss es nicht, wie es ist in der Allgemeinabteilung. Ich bin mal vor Jahren, habe ich wirklich notfallmäßig müssen für eine Gallen-OP gehen und bin dann halt auch, weil es kein Zimmer gab, bin ich halt nicht privat gewesen, sondern in einem Nachtzimmer die erste Nacht. Und ja, dort ist es, muss ich jetzt ehrlich sagen, die haben die Infusion vergessen, mir die Schmerzmittel zu geben und ich hatte die ganze Nacht wieder Koliken gehabt. Und am Morgen, um 7 Uhr bei der Arztseite, hat es den Arzt gesehen, aber ich bin auch nachher operiert worden.
Frau Müller, also dass Sie so Hinweise darauf, dass es eben eine Zweiklassmedizin gibt, wo unter Umständen halt auch in einem Bereich vielleicht fehleranfälliger ist, weil vielleicht mehr Druck ist. Ich weiss nicht, Frau Ziltener, ihr habt vorhin gerade reagiert.
Ja.
Wir sind am Schluss der Sendung, nur noch kurz.
Ich kenne genug engagierte Ärzte, spielt der versicherte Status absolut überhaupt keine Rolle. Und ich kenne Ärzte, die operieren nur Privatversicherte, weil die mehr Geld bringen.
Also ich würde es ganz deutlich so sagen, es ist, wenn man in ein Spital geht, nicht das Glück, dass nichts passiert. Es ist die Regel, dass nichts passiert. Es ist das Unglück, wenn etwas passiert. Und das kommt tatsächlich vor. Aber grundsätzlich sehe ich, wenn ich an das Universitätsspital Basel denke oder auch an frühere Arbeitsorte, dass insgesamt die Behandlung und die ganze Kette an und für sich gut ist. Also das heisst zum Wohl des Patienten und nicht zu seinem Schaden. Dass er einen Schaden erleiden kann, das ist leider immer wieder etwas, was vorkommt. Und es hängt oft mit Fehlern, mit mangelnder Kommunikation beispielsweise oder mit anderen Faktoren.
Und mit dem Versicherungsstatus nicht?
Das wäre nicht meine Beobachtung.
Oi, Thomas Hegi?
Ich glaube auch, das schweizerische Gesundheitswesen zeichnet sich aus, dass wir für alle Leute, die in der Schweiz sind, eine gute Medizin machen. Sie ist nicht 100% deckungsgleich. Frau Ziltener kennt einen Haufen gute Spitäler, kennt einen Haufen gute Ärzte. Sie sucht sich die Guten aus. Aber ich denke mir, das zeichnet wirklich die Schweiz aus. Jeder kommt eine gute Behandlung über, egal ob er das Geld hat oder nicht.
Aber doch würdet ihr auswählen, wenn ihr könnt, Frau Zilten. Also gibt es die unterschiedlichen Maßstäbe?
Ich sehe den unterschiedlichen Maßstab nicht im versicherten Status, weil jetzt gerade Universitätsspitäler, öffentliche Spitäler, die haben auch einen anderen Auftrag. Die sind auch, ja, dort ein Arzt, eine Ärztin mit einer Berufung, die wollen gute Arbeit leisten, die Erfahrung machen. Mache ich. Nochmal, aber es gibt Ärzte, die nur Privatversicherte operieren, weil es mehr Geld gibt. Das gibt es.
Das ist auch bei euch so, Herr Regi.
Wir sind ein öffentliches Spital, wo der operiert, der das gut kann. Wenn es jemand am Lehren ist, ist jemand dabei, der den gut unterstützt. Wenn es schwieriger wird, übernimmt der. Ich glaube, die Behandlung, zu der können wir stehen. Und es ist nicht so, dass einfach dass jemand nur Privatversicherte operiert und die anderen. Das ist nicht so.
Lassen wir mal so stehen. Das ist nämlich der Schluss vom Forum. Ich danke meinen Gästen im Studio und den Hörerinnen und Hörern für das Mitdiskutieren, online und am Radio. Wir haben jetzt viel geredet über Fehler im Spitalanlage. Es gibt einen Spitalalltag, es gibt viele Berufe, wo die Verantwortung so gross ist. Ich denke nur an Buschauffeure oder auch Lehrerinnen, Lehrer. Wir Journalisten haben da im Vergleich manchmal ein bisschen schnell etwas geschrieben und schnell etwas gesagt. Und die Folgen, ja, die sind vielleicht nicht so ersichtlich oder an die denkt niemand. Und darum würde ich mal sagen, nehme ich mir das auch zu Herzen. Kleine Fehler können, wie in der Medizin, grosse Ursachen haben. Und damit ja, gehe ich auch mit dem Beispiel voran. Einen schönen Abend miteinander.
SRF 1 Forum.
Am runden Tisch heute Abend gesessen seit Erika Zeltner, Präsidentin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.